Am 7. Juli 2023 wurde es beschlossen, das virtuelle Gesellschafterversammlungengesetz, kurz WirtGesG. In Pandemiezeiten wurde eine befristete Möglichkeit geschaffen, dass Gesellschafterversammlungen auch ohne physische Teilnahme der Gesellschafterinnen und Gesellschafter abgehalten werden können. Diese befristete Möglichkeit wird nun gesetzlich verankert und soll es in Zukunft generell möglich sein, Gesellschafterversammlungen virtuell abzuhalten, das heißt ohne eine physische Anwesenheit der Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Was dies bedeutet, wo man die virtuellen Gesellschafterversammlungen regeln muss und was das neue Gesetz generell bringen wird, das diskutiere ich heute mit Alexander Albel und Moritz Frech von Albel Frech Rechtsanwälte. Beide sind spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Steuerrecht und zusätzlich gibt es auch noch den Schwerpunkt Immobilienrecht. Heute bleiben wir aber im Gesellschaftsrecht und wir starten nach einer ganz kurzen Werbepause.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Ja, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es im Intro ja schon angesprochen. Befristete Möglichkeit der virtuellen Gesellschafterversammlung jetzt im Gesetz verankert. Bevor wir aber uns das neue Gesetz im Detail anschauen können, würde ich eine einführende Frage vorschlagen, die da lautet: Wie weit verbreitet sind denn virtuelle Gesellschafterversammlungen überhaupt?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass pandemiebedingt es einfach notwendig war, Regelungen für Versammlungen von Gesellschaftern oder in dem Fall auch Organmitgliedern ohne deren physische Anwesenheit zu schaffen. Das ist geschehen durch die gesellschaftsrechtliche Covid-19-Verordnung. Wie du bereits erwähnt hast, sind diese Regelungen allerdings befristet gewesen. Und die digitale Abhaltung derartiger Versammlungen hat sich aber derartig großer Beliebtheit erfreut. Und wir wissen einfach aus der Praxis, dass sowohl während der Pandemie als auch danach eine große Anzahl an Gesellschaften, insbesondere bei jenen Gesellschaften, wo sich auch Gesellschafter beispielsweise im Ausland aufgehalten haben, von den virtuellen Versammlungen Gebrauch gemacht haben. Und aufgrund dieser großen Beliebtheit der virtuellen Versammlung, das hat auch der Gesetzgeber ausdrücklich in seinen Erläuterungen zu dem virtuellen Gesellschafterversammlungengesetz festgehalten, war es erforderlich, die virtuellen Versammlungen auch pandemieunabhängig und dauerhaft im Gesetz zu verankern.
Das heißt, sie sind gekommen, um zu bleiben. Die Pandemie hat uns vieles gelehrt, dass man nicht immer persönlich überall anwesend sein muss, ist eine dieser wichtigen Lehren, die wir gezogen haben. Und man kann einfach positiv hervorheben, der Gesetzgeber hat es erkannt, das Gesellschaftsrecht wird moderner und an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Aber eine Sache muss man bei virtuellen Gesellschafterversammlungen schon ein bisschen aufwerfen oder eine Frage zumindest aufwerfen. Und das ist eine etwas problembehaftete Frage. Ich werfe sie mal in die Runde und möchte fragen, welche Probleme treten bei virtuellen Gesellschafterversammlungen denn generell auf?
Naja, bereits die Corona-Zeit hat ja gezeigt, dass die Krux bei diesen virtuellen Versammlungen in der Technik liegt. So gut wie jeder hat mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, was bei Videokonferenzen alles schiefgehen kann. Sei es, man wird nicht gehört, man selbst kann nicht sprechen, man ist eingefroren, man fliegt raus, ja, also von bis alles möglich. Das Gesetz sieht zwar jetzt die Verpflichtung vor, dass das einberufende Organ den Teilnehmern der virtuellen oder hybriden Versammlung einen, wie das Gesetz sagt, barrierefreien Zugang zu gewährleisten hat. Die meines Erachtens allerdings entscheidende Frage, was gilt, wenn ein Gesellschafter die vorgesehene akustische und optische Zweiwegverbindung in Echtzeit nicht herstellen kann oder die zunächst hergestellte Verbindung im entscheidenden Moment unterbrochen wird, bleibt völlig ungeregelt. Das Gesetz sagt hier lediglich, dass die Gesellschaft für den Einsatz von technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als dieses ihrer Sphäre zuzurechnen ist. Diese gesetzliche Risikoallokation hilft meines Erachtens da aber relativ wenig. Ein Problem, nämlich auf ein technisches Gebrechen des elektronischen Geräts des Gesellschafters oder der Gesellschaft zurückzuführen, beziehungsweise auf einen Dritten, man denkt zum Beispiel an einen Internetausfall des Service Providers, ist natürlich schwierig. Ja? Auch ein mutwilliges Hinauswerfen eines Gesellschafters kann meines Erachtens kaum beziehungsweise nur unter Zuhilfenahme von IT-Experten beurteilt werden. Genau aus diesen technischen Gründen werden in der Literatur bereits jetzt auch schon Bedenken insbesondere hinsichtlich dieses mutwilligen Hinauswerfens beziehungsweise des absichtlichen Kappens der Verbindung vorgebracht. Das allgemeine Gesellschaftsrecht bietet dann natürlich bis zu einem gewissen Grad noch einen Schutz, nämlich die Treuepflicht. Ja. Also meines Erachtens ist schon, wenn jemand hinausfällt, aus einer Konferenz zumindest eine gewisse Zeit zuzuwarten und dem die Möglichkeit der Wiederherstellung der technischen Verbindung zu gewähren. Ja. Nichtsdestotrotz verbleibt hier sozusagen ein bisschen ein Mangel der Risikoallokation. Durchaus berechtigt aus meiner Sicht somit die in der Literatur jetzt immer lauter werdenden Bedenken, dass sozusagen virtuelle Versammlungen unter Umständen missbraucht werden könnten, um unliebsame Gesellschafter de facto von der Willensbildung abzuschneiden.
Das ist ein Thema, das wird uns in Zukunft noch sehr stark begleiten. Davon ist auszugehen, dass da gewisse Gesellschafterbeschlüsse angefochten werden oder vielleicht sogar mit Nichtigkeit behaftet sind. Also da kann man schon davon ausgehen, dass viel gestritten wird. Und all jene, die jetzt an ihre Unizeit zurückdenken, Thema Satellitenversammlung, viele von Ihnen werden es wissen, die wurde bei der AG sehr gern geprüft und die Frage aufgeworfen, was passiert denn, wenn die Verbindung auf einmal abreißt? Und das wird uns in Zukunft noch viel mehr befassen. Das neue Gesetz, das WirtGSG, bezieht sich ja, da gehen wir dann noch näher drauf ein, nicht nur auf die AGs, sondern erfasst auch die GmbH. Welchen Zweck verfolgt denn das neue Gesetz?
Naja, wie der Moritz vorher schon erläutert hat, ist das ja im Wesentlichen jetzt die Fortentwicklung der, alles reden wir von der Covid-19-Zeit, ja, tatsächlich, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich als beendet zu betrachten ist, aber halt, wo es Lockdowns gab. Da war ja klar, dass man sich nicht treffen konnte, deswegen wurde das eingeführt. Das war aber, wie schon erwähnt, zeitlich befristet. Das heißt, der Sinn des Gesetzes ist, dieses Interregnum jetzt in Dauerrechte umzuwandeln. Es hat sich in der Praxis, wie auch schon erwähnt, durchaus bewährt. Und es wurde in der Pandemiezeit schon als zulässig erachtet. Jetzt ist es aber, wenn man so will, kodifiziert, dass sowohl rein virtuelle als auch hybride Versammlungen zulässig sind. Ein wesentlicher Unterschied zur Pandemiesituation ist allerdings, dass die virtuellen oder hybriden Versammlungen nur dann zulässig sind, wenn sie in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag explizit vorgesehen sind. Wichtiger auch im Unterschied zur Pandemiezeit, die Abhaltung von virtuellen Organversammlungen ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Das halte ich allerdings für wenig geglückt. Ja, einerseits natürlich, weil die Möglichkeit der virtuellen Abhaltung meines Erachtens auch durchaus ohne jetzt die Änderung eines Gesellschaftsvertrags zulässig sein sollte. Also das ist ein meines Erachtens unnötiger Zusatzaufwand. Und zum anderen natürlich, wenngleich zwar in der Literatur durchaus schon vertreten wurde, dass Organversammlungen auch virtuell stattfinden können, wäre es eine gute Möglichkeit gewesen, diese Meinung sozusagen rechtlich abzusichern und das jetzt einfach zu kodifizieren.
Ja, da werden ein paar Punkte aufgegriffen, die in der Tat derzeit sehr stark diskutiert werden. Die Änderung des Gesellschaftsvertrags zum Beispiel, das ist ja dann im Detail gar nicht so einfach. Das Gesetz ist ein guter Weg, ein moderner Weg, aber wie immer bei neuen Gesetzen gibt es einfach zahlreiche Diskussionspunkte, die in der Praxis aufschlagen werden. Etwas, das in der Praxis wahrscheinlich nicht großartig diskutiert wird, ist die Frage, welche Gesellschaften vom neuen Gesetz erfasst sind.
Genau, also das Gesetz regelt recht klar, dass Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und kleine Versicherungsvereine und Sparkassen erfasst sind. UG, KG und somit auch die GmbH und Co. werden nicht erfasst. Das macht bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Sinn, weil dort ohne dies weitgehende Form- und Variantenfreiheit bei der Beschlussfassung herrscht. Negativ, wenngleich das jetzt nicht direkt mit den Gesellschaften in Verbindung zu bringen ist, ist wie vorher erwähnt, dass die Organversammlungen gar nicht erfasst sind.
Also da haben wir einen Punkt, wo wir nicht streitig auseinandergehen. Da ist das Gesetz relativ klar, auch Ausblick auf die neue FlexCap-Gesellschaft, die kommen soll. Auch die wird drunter fallen, ist ja auch eine Kapitalgesellschaft und aus diesem Grund sehr unkompliziert unter das neue Gesetz zu subsumieren. Das heißt, wir brauchen nicht sofort eine gesetzliche Novelle. Jetzt regelt das Gesetz zahlreiche unterschiedliche Arten von Gesellschafterversammlungen, Präsenz, Hybrid, ja. Welche Besonderheiten müssen wir denn bei diesen Gesellschafterversammlungen beachten? Stichwort Stimmabgabe, Teilnahme, welche Probleme können auftreten?
Bis jetzt sind schon die Begrifflichkeiten gefallen. Allerdings muss man ganz klar sagen, das Gesetz regelt drei verschiedene Arten von Versammlungen. Das ist einmal die einfache virtuelle Versammlung, die moderierte virtuelle Versammlung und die hybride Versammlung. Die einfache virtuelle Versammlung sieht vor, dass den Gesellschaftern eine unentwegt akustische und optische Zweiwegverbindung in Echtzeit zur Verfügung zu stellen ist. Dabei ist zu denken an eine herkömmliche Videokonferenz, wo sich laufend alle Teilnehmer sowohl optisch als auch akustisch austauschen können und so an Abstimmungen teilnehmen können, sich zu Wort melden können und auch gegebenenfalls Widerspruch zu Protokoll geben können. Praktisch wird diese Art der Versammlung in den meisten Fällen bei überschaubaren Teilnehmerzahlen zur Anwendung gelangen. Man stellt sich vor, man hat einen Bildschirm vor sich und es gibt 100 Gesellschafter. Es ist kaum zu erkennen, wo wer mit wem spricht. Und deswegen sieht das Gesetz die sogenannte moderierte virtuelle Versammlung vor. Hier ist unter Anführungszeichen nur eine optische und akustische Übertragung in Echtzeit zu gewährleisten. Das heißt, die Zwei-Wege-Verbindung, wo man sich gegenseitig etwa per Video interagieren kann, ist nicht erforderlich, aber es ist jedem Teilnehmer jederzeit durch elektronische Kommunikation eine Wortmeldung zu ermöglichen und daraufhin ist dem Teilnehmer dann eine Redemöglichkeit zu gewähren. Man kann dabei denken an eine Videokonferenz, wo bis auf den Versammlungsleiter etwa alle Teilnehmer stumm geschalten sind und wenn man sich zu Wort melden möchte, nimmt man etwa die Chat-Funktion bei Zoom in Anspruch, meldet sich zu Wort und wird dann zu Video- und Tonübertragung freigeschalten. Jetzt habe ich den Versammlungsleiter erwähnt, der ist zwingend erforderlich für eine virtuelle Versammlung, der übernimmt die Funktion der Moderation. Dazu muss man sagen, dass bei Hauptversammlungen von AGs der Versammlungsleiter grundsätzlich vorgeschrieben ist. Bei GmbHs etwa ist das nicht so. Allerdings wissen wir aus der Praxis, dass Gesellschaftsverträge oft vor Beginn der Generalversammlung die Wahl eines Versammlungsleiters vorsehen. Die Hybridversammlung ermöglicht eine Teilnahme in physischer Präsenz und als virtuellen Teil. Beim physischen Teil ist der konkrete Ort festzulegen und der virtuelle Teil kann entweder einfach, also im Wege in dieser Zwei-Wege-Verbindung in Echtzeit oder als moderierte Versammlung ausgestaltet sein. In der Praxis wird sich das an der Teilnehmerzahl orientieren.
Das ist auch so ein schöner Begriff, den Juristen verwenden, die Zwei-Wege-Verbindung in Echtzeit. Man könnte es viel einfacher beschreiben, aber das ist so ein typischer, schöner juristischer Begriff, den man auslegen muss und den, glaube ich, auch nur wir Juristen verstehen. Eine Sache haben wir noch zum Schluss. Colombo hätte gesagt, eine letzte Frage oder eine Frage habe ich noch. Es muss Sonderregeln geben für die börsennotierten Aktiengesellschaften. Wie sehen diese denn aus?
Also vorweg, auch bei börsennotierten AGs können virtuelle Versammlungen in einfacher, moderierter oder als Hybridversammlung stattfinden. Das Gesetz sieht aber aufgrund einfach der Struktur der börsennotierten AG gewisse Sonderregelungen vor. Unter anderem betrifft das zunächst Fragen und Anträge von der Mitglieder. Und zwar ist es dem Aktionär zu ermöglichen, am elektronischen Kommunikationsweg Fragen und Beschlussanträge vor der Versammlung an die Gesellschaft zu übermitteln. Und diese Möglichkeit muss bis zum dritten Werktag vor der Versammlung oder einem dann in der Satzung festzusetzenden späteren Zeitpunkt möglich sein. Die auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlussanträge sind in der Versammlung zu verlesen oder den Teilnehmern auf andere geeignete Weise zur Kenntnis zu bringen. In der Praxis würde dabei etwa die anonymisierte Veröffentlichung auf der Website der AG in Betracht kommen. Daneben hat aber der Aktionär jedenfalls das Recht, auf Wortmeldungen und Anträge in der Hauptversammlung einzugehen und diese vorzubringen. Weiters ist es vorzusehen, dass eine Stimmabgabe vorab, das heißt vor der virtuellen Versammlung, möglich sein muss. Und dabei ist diese Stimmabgabe muss bis zu einem gewissen festzusetzenden Zeitpunkt ermöglicht werden. Etwa in der Praxis dabei zu denken an eine Stimmabgabe per E-Mail mit vorheriger Authentifizierung. Also natürlich schon der Aktionär die Stimme abgeben, der auch tatsächlich Aktionär ist. Aber bei der Vorab-Stimmabgabe muss trotzdem die Möglichkeit gegeben sein, dass er nicht daran gebunden ist. Das heißt, bis zur Abstimmung in der Versammlung soll er das Recht haben, auch diese Stimmabgabe zu widerrufen und allenfalls zu erneuern. Weiters bietet das Gesetz oder ist vorgesehen, dass börsennotierte AGs dem Aktionär auf ihre Kosten bei der Versammlung zumindest zwei Stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellen. Diese Vertreter sollen dem betroffenen Aktionär die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und gegebenenfalls die Erhebung eines Widerspruchs in der Hauptversammlung ermöglichen. Von den Vertretern sollen etwa weniger digital versierte Aktionäre profitieren. Die Aktionäre sind aber nicht verpflichtet, sich diesen Stimmrechtsvertretern zu bedienen. Und zu guter Letzt ist noch das Minderheitsrecht der Aktionäre in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Und zwar Aktionäre, die gemeinsam mindestens 10% des Grundkapitals halten, haben bis zum Ende des Geschäftsjahres die Einberufung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung in physischer Form zu verlangen. Dabei ist auch eine Hybridveranstaltung zulässig. Im Ergebnis bedeutet das, dass eine Minderheit alle 2 Jahre eine Versammlung mit physischer Teilnahmemöglichkeit erzwingen kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gemerkt, die schwierigste Frage haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Das war die anspruchsvollste Frage. Sie gehen jetzt mit rauchenden Köpfen raus, aber ich glaube, Sie haben einen guten Einblick in das neue Gesetz bekommen. Mir persönlich tut es ein bisschen leid, dass wir heute keine steuerrechtliche Frage haben, denn normalerweise, wenn ich mit Alexander Albel und Moritz Fresti diskutiere, dann haben wir immer eine Paarung im Immobilienrecht, wo es um steuerrechtliche und rechtliche Fragen geht. Das gleiche auch im Gesellschaftsrecht. Ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr beides aus einer Hand beantworten könnt und das ist ja auch ein großer Vorteil von euch beiden. Aber ich verspreche es, beim nächsten Mal wird es auch wieder ein paar steuerrechtliche Fragen geben. Danke Alexander Albel und Moritz Frech für den Besuch im Studio. War ein hervorragender Podcast. Danke für euer Know-how und für die guten Informationen.
Danke für die Einladung.
Danke sehr.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.